Ja, eine Frage gleich an Miriam. So spontan ist das völlig nachvollziehbar und richtig und das zu tun. Könnte es nicht doch, und es ist anders als das, was der internationale Strafgerichtshof macht, das ist klar, der sozusagen als externer Gerichtshof auch Leute verklagt, die sozusagen nicht in seiner Jurisdiktion leben. Ist es nicht aber doch möglich, dass gerade wenn man sagt, das erste Beispiel mit der Überschwemmung, ist das sozusagen ein Ersatz dafür, dass man es im Sudan nicht hinkriegt? Also weil natürlich ist nicht die Ingenieursfirma dafür verantwortlich, einen vernünftigen Evakuierungsplan herzustellen oder die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn man so ein Projekt macht, sondern die sudanesische Regierung. Und wenn es nicht, und dass es nicht möglich ist, das im Sudan zu verhandeln, ist sozusagen nicht der eigentliche Skandal. Und es ist richtig, dass man sich nicht die deutsche Firma darauf zurückzieht, zu sagen, damit haben wir ja nichts zu tun, wir haben das Ding ja nur gebaut. Das ist völlig richtig, aber es bleibt so ein bisschen so ein Gefühl von, naja, bei uns klappt das halt und da klappt es eben nicht. Das ist so ein bisschen so ein Gefühl, wie ich weiß, wie ihr damit umgeht in eurer Arbeit.
Wenn keine weiteren Rückfragen sind, dann gebe ich direkt, oder?
Wir zwei, wir hätten gerne noch das brasilianische Sheet gesehen. Wir haben gedacht, in der Nachfrage kriegen wir es vielleicht.
Damit ist das jetzt gesetzt. Also dann habt ihr jetzt das Wort wieder.
Ja, also Ersatz, ja, also wir sehen. Ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Ja. Also idealerweise, sagen wir, muss natürlich so eine Aufarbeitung vor Ort stattfinden und das ist im Sudan komplett ausgeschlossen, klar. Und natürlich hat die sudanesische Regierung eine ganz eigene Verantwortung. Ja. Das ist auch total klar. Insofern, andererseits ist es nicht nur so ein schlechter Ersatz, sondern was eventuell im Sudan jetzt nicht ganz aufgehen wird. Aber was unser Ziel oft ist, dass wir sagen, wenn wir hier in Deutschland ein Verfahren anfangen, dann hat das oft auch Rückwirkungen auf die Situation vor Ort. Ja, also das nennt man, also besonders etabliert ist das beim sogenannten Pinochet-Effekt. Ja, dass man sagt, der Diktator Pinochet wird hier in Europa festgenommen, weil man gesagt, der ist verantwortlich für Folter und Verbrechen für die Menschlichkeit. Und dann so wird aber ihm eigentlich, das bringt aber in Chile die Bewegung so in Gang, dass man sagt, okay, wir müssen den verurteilen. Ja, wir müssen den vor Gericht bringen bei uns. Dass man sagt, also dass sozusagen das so dieses, dass das sozusagen sich gegenseitig befruchtende Prozesse sind. So, jetzt ist, ob das uns genauso im Sudan unmittelbar gelingen wird, ist vielleicht fraglich. Andererseits finde ich auch, und ja, die Verantwortung liegt natürlich beim sudanesischen Staat, aber das und was ich dann auch sehr relevant finde, hier zu verhandeln, ist die Frage, ja, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die im Sudan sind, die der Demokratischen Republik Kongo, in Staaten von sogenannter Weak Governance Zones. Und da ist ja die Frage, ja, wie hat sich denn so ein Unternehmen zu verantworten? Was machst du denn, wenn du in einem Staat wirtschaftlich aktiv bist, wo du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass der Staat das so umsiedelt, wie man sich das vorstellt, ja? Und dass wir eben sagen, und da kannst und das finde ich eben, also das ist, ich finde es nicht eine komplett abseitige Debatte, aber es ist eben auch eine Debatte, wo man sagt, so, ja, wie gehen denn jetzt unsere deutschen Unternehmen? Und überall wird Außenwirtschaftsaktivitäten gefördert und gefördert und gefördert. Und dann müssen wir aber mal sagen, wie sollen denn die Regeln dazu aussehen, ne? Und dass es einem im Sudan wahrscheinlich dann als Unternehmen ein bisschen mehr drauf ankommen muss, wie umgesiedelt wird und wie das Verfahren läuft, als wenn wir in den Alpen einen Staudamm bauen. Also dass man kann man sich vielleicht eher auf die Behörden verlassen.
Ich hatte ja gesagt, dass 2012 dieses sogenannte Mapping durchgeführt wurde über die Forschungslandschaft in den verschiedenen beteiligten Partnerländern. Das haben wir übrigens auch für Deutschland versucht, einfach um das aus allen beteiligten Ländern zu haben. Und Brasilien hat sich in vieler Hinsicht eigentlich als so ein Positivbeispiel dargestellt. Also es gibt ganz große Unterschiede im Gesundheitsstand nach Einkommen, ethnischem Hintergrund und Region in Brasilien. In den 1970er, 80er Jahren gab es das Social Medicine and Collective Health Movement, was es über Lateinamerika hinweg gab, eben auch sehr prominent in Brasilien mit der zentralen Forderung nach universeller Gesundheitsversorgung. Und darüber eben auch, und viele Wissenschaftler sind in dieser Bewegung sozusagen aufgewachsen, darüber auch eine Entstehung eines Forschungszweigs zum Thema gesundheitliche Ungleichheit. 1988 wurde dann das Recht auf Gesundheit in der brasilianischen Verfassung verankert. Im Prinzip universelles Gesundheitsversorgungssystem mit partizipativen Strukturen auf kommunaler Ebene und einem starken Fokus auf Prävention. Aufschwung hat dann die Forschung dort auch nochmal gekriegt durch die Einrichtung der WHO-Commission tatsächlich. Und 2006 wurde dann die nationale Commission on Social Determinants of Health in Brasilien eingerichtet. Das ist eines der wenigen Länder, die aus dieser WHO-Empfehlung abgeleitet haben, dass sie eine nationale Kommission brauchen. Und die ist ganz explizit, verfolgt die das Ziel, die Verknüpfung von Forschung, zivilgesellschaftlicher Teilhabe und politischer Umsetzung zu fördern. Unter anderem werden Forschungsmittel zur systematischen Evaluation von Maßnahmen im Gesundheitsbereich für arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen bereitgestellt. Also sozusagen alle Maßnahmen sollen daraufhin evaluiert werden, wie sie sich auf arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen auswirken. Genau, 2011 war Brasilien eben auch Ausrichter, Gastgeber der World Conference on Social Determinants of Health. Und da gab es dann eben aber gleichzeitig auch wieder anlässlich dieser Konferenz und ihrer Deklaration ein Gegenentwurf der Deklaration von Seiten dieses Collective Health Movements. Also diese Debatte geht da weiter, es ist sozusagen aber ein Land, wo beide Stränge, also sowohl dieses internationale SDH, dieser Ansatz, als auch das Collective Health Movement Bestand haben, und die Debatte ist einfach im Gange. Und insgesamt ist Brasilien eben Vorreiter, insbesondere auch in der Vermittlung von Wissen über soziale, über gesundheitliche Ungleichheit an die breite Bevölkerung, über so auch elektronische Medien, soziale Netzwerke etc. Also da sind sie weit, weit fortgeschritten.
Wenn ich eine Nachfrage noch anschließen darf, du hattest geschildert, dass es innerhalb des Netzwerks selbst, also des Projektes selbst, sozusagen zur politischen Bewertung und Auswertung der Forschungsdaten, mit denen ihr zu tun habt, unterschiedliche Einschätzungen gibt. Im Grunde eine Spaltungslinie sich durchzieht. Für die Frage des Transfers von kritischer Wissenschaft zu Politik wäre für mich jetzt schon ein entscheidender Punkt, wie geht das Netzwerk selbst mit den Differenzen um, die es das Netzwerk selber ja teilen offensichtlich. Das sind ja erhebliche Differenzen, die du dargestellt hast.
Ja, das ist also durchaus auch natürlich ein Problem, weil jeweils bedeutet natürlich Politiktransfer was ganz anderes, je nachdem, welcher Ansatz verfolgt wird. Und letzten Endes werden die Strategien ja sowieso länderangepasst sein müssen, und es wird dann eben entsprechend des theoretischen Ansatzes vor Ort verfolgt, der da dominant ist. Aber das führt schon dazu, dass das Projekt sehr vorangeht, weil diese Debatten immer noch auch geführt werden müssen. Aber das, denke ich, ist trotzdem ein wichtiger Teil, weil es ist ein Kernpunkt von, wie viel einfachen Politiktransfer wollen wir von dem Wissen, was wir haben, wie einfach wollen wir das Wissen darstellen, um es transferierbar zu machen, oder wollen wir ein gewisses Maß an Komplexität und so auch beibehalten und damit aufgeben, dass es direkt umsetzbar ist.
Well, I just want to do two comments. First, one of the previous questions about the relationship between unemployment and the crisis and healthcare. There is one indicator that I was very proudly showing here about infant mortality rate that is increasing in the last 2 years. And one example is because many health centers have stopped to have classes of pregnancy preparation. So the ladies stop having. So this could have a connection. And the second comment I want to say is about, I'm sorry, I have to do it, it's about Germany. I think you are not in crisis, but as I show data there, there is Germany is on the not efficient side of in healthcare, and I think probably you are already doing that. But I think you should do it carefully with time, because the burden of chronic care of will be very big in the future, and you need to address that and to think about the way to probably reorganize. I'm aware that you are in a process of reducing the number of hospitals because of the number of beds are reducing because procedures are changing. But in primary care, you need to look at that. And as an example, as linking to this is the information systems. I was two days ago, I was in a conference about this issue, and many people from Iberia Peninsula were showing very proudly that their region had already an integrated information system for healthcare. And I say, oh, yeah, yeah. The region is now have a unique system. But what about the country? What about the countries in Europe? And we have a mobile phone. We can use the mobile phone everywhere in Europe, everywhere in the world. It's integrated, but not information system. And we need to look for that, because otherwise it will be difficult to follow, to monitorize this health systems, to have data, to control and to know about what is happening around. So there are these three comments I would like to left. Thank you.
Ich glaube, wir machen an dieser Stelle, wir sind auch in der Zeit, einen Schnitt. Wir haben keinen runden Abschluss erreicht. Das ist auch bei dem Thema überhaupt nicht möglich. Das Einzige, was wir erreicht haben, dafür bin ich Luis jetzt dankbar, dass er das nochmal angesprochen haben. Wir haben den Ausblick sozusagen auf die weltweiten Gesundheitsverhältnisse und auf die Gesundheitsverhältnisse unter Weltmarktbedingungen zurückgebracht auf die deutschen Verhältnisse. Damit ist nochmal die Aufforderung, das hat sich ja durchgezogen durch den ganzen Tag, an uns selbst gerichtet worden. Eine Aufforderung, die beginnt damit, dass wir die Käufer der Jeans sind, deren Näherinnen verbrennen auf deutsche Rechnung, dass wir sozusagen die Profiteure sind deutscher Konzerne, die in Brasilien aktiv sind und. Das ist alles schon genannt worden. Es ist am Schluss aber noch mal enger geführt worden, das möchte ich jetzt eigens noch mal hervorheben, auf die Möglichkeiten, die wir hier haben als Leute, die Prozeduren wie die von der Technischen Universität durchlaufen, die als Gesundheitsarbeiter ausgebildet werden, die als Juristen ausgebildet werden, als Soziologinnen, Soziologen ausgebildet werden. Wir haben eine besondere Verpflichtung, und die beginnt, oder die kann auch auf die Straße führen, aber die beginnt eigentlich direkt auf unserer eigenen Arbeitstätigkeit und auf das, dass wir, was wir als Leute tun können, die als Gesundheitsarbeiterinnen oder als Wissenschaftlerinnen ausgebildet werden. Das sollten wir besonders ernst nehmen. Damit mache ich jetzt erstmal Schluss. Medico wird die ganze Konferenz auf der eigenen Website dokumentieren. Wer zurückkommen will, kann sich das dort in einiger Zeit, also wir brauchen ein paar Tage, kann sich das dann auf der Website ansehen. Außerdem gibt es die Liste noch. Ansonsten hoffen wir, den einen oder die andere im nächsten Jahr wiederzusehen, wenn wir hier wieder eine Debatte führen werden. Dankeschön. Guten Weg nach Hause.